Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrend 2024. Es diskutieren Maike Leopold, Inhaberin bei Start Talking, Ebru Yildiz, Leitung Organtransplantation am Universitätsklinikum Essen, Dirk Pfefferle, Co-Founder und Initiator des Wirtschaftsgipfels Digitalisierung und Bianca Garde, Leiterin Marketing bei Intense, darüber, wieso LinkedIn und Personal Branding für Führungskräfte wichtiger denn je ist und welche Weichen für einen erfolgreichen Auftritt gestellt werden müssen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer Runde zum Thema Führungskräfte bei LinkedIn. Es ist ja so, Öffentlichkeitsarbeit und Imagebildung, das war ja früher ein Job für Marketing und Kommunikation. Die Zeit ist aber längst vorbei und deshalb stellt sich auch für Führungskräfte heute in der digitalen Welt natürlich die Frage, ob und wie sie soziale Netzwerke nutzen sollen für sich oder ihr Unternehmen. Und da bietet natürlich LinkedIn viele Möglichkeiten für Netzwerkaufbau, für Thought Leadership, für Imagebildung. Aber die effektive Nutzung von LinkedIn, die braucht natürlich Zeit und auch strategisches Geschick. Und wir wollen heute hier zusammen diskutieren darüber, ob so eine Zielsetzung bei LinkedIn für Führungskräfte sich lohnt oder ob das am Ende sogar Zeitverschwendung ist. Und wir wollen dann nicht nur die Vorteile anschauen, sondern auch durchaus auch die Herausforderungen, die ihr da seht. Und dann auf die Weise wollen wir einfach ein Verständnis dafür entwickeln, wie Führungskräfte LinkedIn für das Erreichen ihrer beruflichen Ziele oder auch ihrer Ziele für ihr Personal Branding gut nutzen können. Ja, die Vivian hat mich schon vorgestellt, deswegen halte ich es kurz. Ja, ich bin freiberuflich Beraterin für digitale Kommunikation hier mit Start Talking. Und meine Gäste, die Ebru, wurde eben auch schon vorgestellt. Die steht heute vor allen Dingen für die Perspektive auch aus der medizinischen Welt, wo Wissenschaft und Netzwerke aufeinandertreffen. Der Dirk gibt uns vielleicht auch Einblicke in die Welt des Mittelstands, wo eigentlich Geschäftsbeziehungen eher traditionell auch noch gepflegt werden, wo es vielleicht spannend ist zu fragen, wie digital kann das da werden und welche Rolle spielt LinkedIn. Und die Bianca bringt ihren Standpunkt als Marketingchefin ein. Sie findet es besonders wichtig, dass bei LinkedIn nicht nur mit Kunden kommuniziert wird, sondern dass die Mitarbeitenden auch mit auf die Reise genommen werden. Bianca, weil ich gerade jetzt bei dir in der Runde als Letzte war, magst du mal einsteigen und kurz erzählen, welche Rolle du da hast und dann vor allen Dingen auch, welche Ziele du bei LinkedIn eigentlich in deiner Rolle dort verfolgst.
Ja, danke, Maike. Das mache ich natürlich sehr gerne. Also vielleicht ganz kurz zu Intense, um das mal so ein bisschen einzusortieren. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, das auch im Kontext des jeweiligen Unternehmens zu sehen, weil das ja dann doch recht individuell auch sein kann. Also wir sind ein mittelständisches Unternehmen von 150 Mitarbeitenden, B2B-Unternehmen, IT-Beratung mit Schwerpunkt Energiewirtschaft. Also ein sehr spitzes Thema, auch sehr saleslastig natürlich, ganz klar. Und wir sind ein People-Business, wie es halt in der Beratung ist. Also wir haben kein Produkt, das sich anfassen lässt und das man mit Farbe, Formen und Vorteilen dann verkaufen lässt, sondern wir sind ein People-Business. Das heißt, die Menschen stehen im Mittelpunkt, im Vordergrund. Und das ist genau das, was so meine Intention auch für das gesamte Marketing hier bei der Intense ist. Ganz speziell jetzt auch für LinkedIn sehe ich vor allem meine Rolle auf der einen Seite dahingehend, meine Kolleginnen und Kollegen neugierig zu machen, weil also gerade IT-Kollegen, die sind ja dann doch eher introvertiert. Das sind jetzt nicht die Menschen, die jetzt groß Selbstdarsteller sind. Aber da ist meine Rolle, sie zu enablen, sie neugierig zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mich selbst auch zu hinterfragen und zu sagen, naja, ich muss aber auch mit gutem Beispiel oder ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen und mich dann genauso engagieren, weil ich kann nicht sagen, ja, mach das, das ist eine tolle Sache und dann mich dann gar nicht dazu äußern dann auf LinkedIn. Und das ist so ein bisschen ja eine zweischneidige Rolle, aber eine sehr schöne und sich ergänzende Rolle.
Wunderbar spannend, das können wir sicher noch vertiefen. Dirk, was treibt dich bei LinkedIn um? Was hat dich dorthin gebracht?
Also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Super spannendes Thema. Ich war erstmal so am Schlucken mit dem Titel Zeitverschwendung oder lohnt sich's reinzugehen. Ich glaube, ich bin in beiden Camps, ja. Und wer mein LinkedIn-Profil anschaut, der findet, glaube ich, so eine ganz gute Spur von mir und auch meine Persönlichkeit, meine berufliche Persönlichkeit. Wer mich aber kennenlernen will, muss mich einfach persönlich erfahren. Und das ist, glaube ich, auch so mein Motto. Ich selbst bin ja, wenn sich mein Profil anschaut, seit fast 30 Jahren in der IT-Industrie in leitenden Funktionen unterwegs, habe seit 10 Jahren angefangen, auch mich sehr intensiv mit mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern zu beschäftigen. Und da ist LinkedIn ein Thema. Meine Sicht ist, das ist ein Werkzeug wie viele. Und jedes Werkzeug ist nur so gut, wie man es benutzt. Und ich selbst, wenn du mich jetzt fragst, was ich dazu denke, so ganz grob Helikopter, für meine berufliche Arbeit finde ich es extrem nützlich. Und es hat mir unheimlich geholfen zu kapieren, wie LinkedIn funktioniert, weil dadurch konnte ich echt vermeiden, Zeit zu verschwenden, weil ich nicht verstanden habe, wie der Algorithmus funktioniert, wie ich das Tool sauber bediene und kann auch, glaube ich, jetzt recht gut und zielgerichtet mit dem Navigator oder mit dem Tool an selbst umgehen. Was ziehe ich da raus? Du hast ja riesige Ausbildungsmöglichkeiten, du kannst viel lernen, du kannst viel über Menschen erfahren, vorausgesetzt, die wollen was teilen. Ja, das ist immer die Voraussetzung. Ich kenne auch total viele Unternehmer, die kein LinkedIn-Profil haben. Das heißt nicht, dass du deswegen nicht erfolgreich sein musst im Job. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich setze das Werkzeug ein für bestimmte Teile. Informationen suchen, mal Connections rausfinden. Und ich selbst nutze es einfach, um mich zu informieren, auch ein bisschen meiner Person ein Profil zu geben, weil die Reaktion ist, wenn ich mit neuen Menschen spreche, irgendeiner guckt schon bei mir auf dem Profil vorbei. Und da glaube ich, das ist einfach, wie meine Mama gesagt hat, sollte ein vernünftiger Auftritt hinten dran sein. Und das versuche ich halbwegs hinzukriegen und ja, informiere mich und versuche das eben nicht, wie viele der elektronischen Tools, zu einem Zeitfresser für mich werden zu lassen und komme damit ganz entspannt klar. Das wäre so meine Oberfläche. Vielleicht noch ein Punkt zum Schluss. Ich habe sehr, sehr viel auch mit Unternehmen zu tun, die sich um Fachkräfte bemühen müssen und viele jüngere Berufseinsteiger oder Starter, die schauen so schon ein bisschen auch bei LinkedIn, obwohl es so ein Oldschool-Tool ist, wie sich so eine Firma oder eine Person präsentiert. Ja, und das ist auch so, glaube ich, so ein bisschen ein kleiner Aspekt von sich präsentieren. Das wäre jetzt mein kurzer Einstieg dazu.
Darf ich noch ganz kurz nachfragen, Dirk? Du hast gesagt, du bemühst dich, also, dass es kein Zeitfresser wird. Wie viel Zeit verbringst du auf LinkedIn so in der Woche?
Also ich würde sagen, pro Tag bin ich da bestimmt eine Dreiviertelstunde drauf, Dreiviertelstunde bis Stunde. Ja, so. Also ich versuche was über Menschen rauszufinden. Ich informiere mich über Unternehmen, wenn sie eine gut gepflegte Unternehmensseite haben. Ich finde es auch total interessant, mal andere Führungskräfte anzuschauen und zu gucken, was die so von sich geben. Da lerne ich unheimlich viel. Ich versuche auch relativ viel zurückzugeben an Content. Also nicht in der Form von, ich repliziere das, worüber mein Unternehmen redet. Das ist ein Teil meiner Aufgabe, aber ich versuche, Dinge zu replizieren, Leuten Informationen zu geben, um sie produktiver werden zu lassen. Und genau, also so on average halbe, dreiviertel Stunde, mal weniger, mal ein bisschen mehr.
Danke, Dirk. Ego, du bist doch auch so eine Power-Userin, ne?
Ich bin zu einer Power-Userin geworden. Ehrlich gesagt, ich sage ja mal, ich war früher immer nur Arzt oder nur Ärztin, habe auf Station gearbeitet und dann war ich plötzlich auf einmal im Management des Unternehmens. Das, was mich dann unterscheidet, auch in meiner Rolle, ist der öffentliche Dienst. Ja, nochmal ganz anders als die freie Marktwirtschaft. Und ich bin Frau. Also ich hatte mehrere Sachen, mit denen ich kämpfen musste und habe mich dann einfach an der Front mit Arbeit durchgekämpft. Und irgendjemand sagte mir, du musst mal LinkedIn nutzen. habe ich dann angefangen zu nutzen und ich habe die Power gemerkt, die dahinter steckt. Und LinkedIn hat mir auch geholfen zu lernen, was heißt Management. Es heißt Vernetzung. Und da, was halt auch der Dirk gerade sagte, ja, das Persönliche, das darf nie weggehen. Das muss immer bleiben, weil am Ende zählt das, was man wirklich persönlich hinterlässt. Aber LinkedIn hilft mir auch bei dieser Vernetzung. Ich lerne inzwischen sehr viele Menschen, die ich bei LinkedIn digital kennengelernt habe, irgendwann persönlich kennen. Und das stärkt dann umso mehr. Dann hat man sich vorher schon mal digital ausgetauscht, kann das dann im persönlichen Gespräch vertiefen. Und es bricht nicht ab. Das, was beim Persönlichen manchmal ist, man lernt sich auf einem Netzwerktreffen, auf einem Kongress kennen, es bricht danach ab. Über LinkedIn kann man das wirklich aufrechterhalten und auf diese Netzwerke bauen. Und dieses Netzwerk braucht man einfach im Bereich des Managements ein. Sonst kommt man nicht voran. Es ist leider so, ab einem bestimmten Managementfunktion kommt man nur mit externen Netzwerken weiter und nicht mehr, wie in meinem Fall, mit den internen Prozessen, die man immer wieder verbessert. Da muss man halt schon mehr machen, mehr gesundheitspolitisch halt auch. Und so bin ich zu einer Power-Userin des LinkedIn-Netzwerks geworden. Es war gar nicht freiwillig und bewusst ausgesucht, sondern learning by doing.
Mhm. Ja, sehr spannend. Ihr habt da so ein bisschen, also viele Übereinstimmungen, aber auch so verschiedene Motivationen oder Gründe, warum ihr jetzt hier unterwegs seid. Ein sozusagen Antreiber von dem ganzen Ding ist ja Content, ne? Da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das angeht. Also was ihr beobachtet, welche Inhalte funktionieren am besten, ja, oder sind am effektivsten für euch? Wann gibt es vielleicht auch Zeiten, an denen ihr postet, oder ist das gerade egal? Ihr postet halt, wenn es für euch passt.
Ich fange an. Es gibt ja eigentlich wohl Algorithmen, die immer wieder dann halt auch mal hier und da genannt werden. Ich habe versucht, mich dran zu halten. Es hieß irgendwie Dienstags und Donnerstags sind immer ein guter Tag und man soll 2-mal bis 3-mal und nicht mehr und nicht weniger so ungefähr. Es gibt Zeiten, wo ich viel Content habe, wie diese Woche. Ich habe viel zu berichten, da muss ich halt mehr machen. Dann mache ich es inzwischen auch. Ich halte auch nichts mehr davon zu sagen, man postet Wochenende nichts. Auch das funktioniert gut, sehe ich bei mir, sehe ich aber auch bei anderen Kollegen. Ich glaube, das hält sich nicht. Mein Content versuche ich ja sehr viel medizinisch zu halten, weil ich denke, man sollte sich in einen Bereich fokussieren. Das ist aber nicht immer ganz möglich. Wenn man gesundheitspolitisch und ein bisschen politisch unterwegs ist, muss man sich auch zu anderen Sachen äußern. Aber auch da habe ich mir jetzt ein paar Hashtags gesetzt, ja, außer meinem Thema Organspende, Transplantation, was ja immer dabei ist, versuche ich eine Herzensangelegenheit, Health and Diversity. Ich habe es vorher interkulturelle Kompetenz genannt, das eckt an und sagt immer, es geht um Sprache, es geht dabei gar nicht um Sprache, sondern es geht halt wirklich, dass wir verschiedene Gruppen mitnehmen, so dass ich mir Oberthemen gesetzt habe und versuche halt immer dazu zu berichten. Aber Medizin bleibt Hauptfokus und ich finde es halt auch immer wieder Awareness dafür zu schaffen, wenn es besondere Tage gibt, so dass ich mich daran halte. Das Problem, was ich bei Content immer sehe, wenn man sich nicht bestimmte Punkte raussucht, dann ist man zu wirsch, zu durcheinander und wird dann vielleicht dann doch nicht wieder wahrgenommen für dieses eine Thema. Man muss schon maximal 3 Themen haben. Ich tue mich da selber schwer. 3 Themen haben, wo man sagt, diese Frau und dieser Mann stehen für diese Themen. Ich glaube, das ist wichtig, das herauszuarbeiten. Wofür stehe ich?
Ich gebe das mal weiter.
Es hat ja auch ganz viel auch mit dem eigenen Brand dann auch zu tun, was man dann so nach außen ausstrahlen will. Ich muss sagen, ich für mich mach das gar nicht mal so strategisch. Ich finde das total bemerkenswert, Epro, wie du das durchhältst auch. Ich mache das so ein Stück weit aus dem Bauch heraus, wenngleich die Themen, ja, also für mich geht alles ganz stark um das Thema Verbindung, also mit FAIR, Verbindung, weil das hat die Verbindung mit dem Kunden zu tun, mit dem Mitarbeitenden zu tun, aber halt eben auch zu mir selbst, also auch immer so diese Selbstreflexion. dann dazu haben. Aber das ist so generisch schon fast, dass das schon gar kein eigenes Thema ist. Und ich muss sagen, ich poste, wie ich gerade Zeit habe und wie es halt gerade passt. Das ist sicherlich optimierbar, fühlt sich aber für mich gut an, damit ich dranbleibe auch. Weil ich glaube, wenn ich mir dann irgendwann mal meinen strikten Zeitplan setze, verliere ich selber die Lust. Und wenn ich die Lust verliere, dann mache ich es halt auch nicht. Da bin ich, glaube ich, noch mal ein bisschen anders.
Ja, gute Kommentare. Also ich würde zum Thema Timing, Maike, würde ich vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine PR oder eine Social Media Abteilung hast oder jemand, der sich um deine Content-Pflege kümmert, dann ist die Regelmäßigkeit halt top wichtig. Und da gibt's halt auch ein paar Prinzipien, wie zum Beispiel Donnerstagabend, Freitagabend, Sonntagabend oder Dienstag früh, also eher an den Tagesrand und an den Tagesrandzeiten, weil die Leute da einfach entweder commuten oder ein bisschen Zeit haben, sich zu informieren. Und da kriegst du eigentlich ein Stück mehr Aufmerksamkeit. Wenn ich das jetzt als Individual Contributor tue, muss ich es immer halt auch ins Verhältnis setzen zu der Zeit, die ich überhaupt habe, mich um solche Sachen zu kümmern. Versuche es aber trotzdem immer so ein bisschen zu machen, dass die Leute auch eine Chance haben, es zu lesen. Ja, also das ist so zum Thema Timing. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man das nicht als One-Off-Aktivität sieht und in der 53. KW jeden Tag einen Post reinhaut, sondern ich glaube, das ist auch so eine Frage von Regelmäßigkeit, dass man auch in so einer Community wahrgenommen wird. Und der Algorithmus bewertet es ja auch. Das habe ich auch gelernt. Ja, also wenn du da engagiert bist und regelmäßig machst, wenn du deine Posts nicht sofort editierst, sondern die erstmal wirken lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die repliziert werden. Du kriegst eine größere Reichweite, wenn dir das wichtig ist. Ja, was ich halt auch gelernt habe die letzten tatsächlich 10 Jahre ist, wenn jemand weiß, was dich bewegt, was dich interessiert, dann kriegst du auch von Menschen Content zur Verfügung gestellt. Das finde ich ganz cool. Ja. Ich sehe mal LinkedIn als eine große Community, die eine Intelligenz besitzt. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen den Luxus, dass mir Leute Artikel schicken oder Informationen schicken oder mich mit anderen Leuten zu vernetzen. Und das weiß ich wirklich zu schätzen, weil das ist im Prinzip, da hilft mir jemand, weil jemand, die Leute wissen zum Beispiel, dass Digitalisierung im Mittelstand ein wichtiges Thema für mich ist. Und man hilft mir, mich zu vernetzen. Und das ist auch eine Frage der Gegenseitigkeit, so jemand geben und nehmen. Und also eine Spielregel, die ich verwende, ist, man muss immer auch was reingeben ins System. Ja? Also man muss den Leuten Informationen geben, man muss ihnen helfen, sich zu vernetzen. Und es kommt dann irgendwann zurück. Das wird nicht morgen passieren, wenn du jetzt deinen Account freischaltest, sondern das dauert. Und das ist für mich zum Beispiel keine Zeitverschwendung, weil ich über eine Zeit gelernt habe, ich kriege wieder einiges zurück. Vom Content her ist es, schaue ich primär nach Unternehmen und nach Menschen. Also zum Beispiel, ich informiere mich null über Politik über LinkedIn oder ich versuche nicht über Zeitgeist-Themen mich zu informieren, weil dazu ist es nicht meine Plattform. Aber wenn ich über Unternehmen was rausfinden will oder über fachliche Themen, dann suche ich da schon mal in LinkedIn und mache das aber nicht stundenlang, sondern guck, was mir präsentiert wird. Ja, ich versuche das als eine der Quellen zu sehen. Was ich ganz cool finde, ein Byproduct ist, du hast ja diese Möglichkeit, auch Usergruppen geschlossen zu moderieren und zu machen. Und das ist, finde ich, eine ganz coole Geschichte, weil es ist ein sehr kosteneffizienter Mechanismus, um zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast eine Veranstaltung oder du hast jetzt eine Gruppe wie wir, könnten wir uns zum Beispiel relativ zügig über so eine geschlossene Gruppe vernetzen und könnten da Content untereinander austauschen, der nur für uns ist, ohne ein Overhead. Das ist one click. Und das finde ich ganz charmant, ja, weil ich dann kein anderes System pflegen. Und also auch das ist dann time well spent, ja.
Oh. Ja, spannend. Danke für eure Einblicke da. Ich beobachte auch einen Trend teilweise bei LinkedIn zu geschlossenen Communities. Weil, also ich versuche gerade noch rauszufinden, also es hat lange geheißen, ja, die Gruppen, das kannst du alles vergessen. Ich glaube, es gibt schon einen gewissen Trend dazu, geschützteren Communities und Räume auch aufzumachen, wo man sich zu ganz speziellen Interessen austauscht. Ne? Weiß nicht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen habt. Wir haben aber schon die erste Teilnehmerabfrage bekommen. Da fragt jemand, gerne würde ich meine Vorgesetzte auch dazu bringen, aktiver bei LinkedIn zu sein. Allerdings scheint sie die Relevanz des Kanals noch nicht zu sehen. Habt ihr Tipps? Naja, ich hoffe, wir haben jetzt schon einige gegeben. so was ihr schon alles erzählt habt, aber wie kommt die Frage bei euch an?
Ein Tipp, was ich geben kann. Achso, Entschuldigung.
Nee, mach ruhig. Mach ruhig.
Ein Tipp, was ich geben kann. Man kann also, wir sagen ja jetzt immer Kommunikation. Man erreicht dadurch auch Personen, die man sonst im normalen Leben vielleicht nicht so leicht erreichen kann. Auch nicht als eine Führungskraft. Ich mache ja auch sehr viel humanitäre Hilfe. Habe jetzt mit der Erdbebenhilfe damit wirklich aktiv gestartet. Und wir hatten ein Problem mit dem UN-zertifizierten Hilfsorganisation, keine Dialysekits. Ich musste Dialysekits finden, eine namhafte große Firma in diesem Bereich. An die musste ich rankommen. Wie macht man das? Ja, normalerweise ist es Sekretariat und warten und sonst was. Vernetzt, innerhalb von 30 Minuten, persönlich gemeldet, persönlich dann auch die Handynummer weitergeleitet von der Person, die mir weiterhelfen kann. Also ich wäre da sonst nicht rangekommen. LinkedIn kann halt auch wirklich effektiv vernetzen, wenn man es effektiv nutzen kann. Gucken, wer ist meine Person, die ich brauche oder welches Unternehmen, explizit mit einer direkten Frage anstarten. Es wird gesehen und es wird auch geholfen. Von daher vielleicht der Vorgesetzten auch mal gucken, wo brauchst du die Vernetzung, an wen, und dann mal versuchen, sie soll sie mal die Person versuchen zu anzusprechen über LinkedIn. Wenn es klappt, hat sie vielleicht ein positives Gefühl dabei.
Also das ist eine total gute Frage und die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Grundsätzlich kann man keine Person oder keinen Menschen zwingen, irgendwas zu tun. Ja. Also ich habe in meiner Vergangenheit festgestellt, dass das ein Thema ist, das sich im Unternehmen stellen muss, inwieweit sie über soziale Medien oder über solche Werkzeuge auch präsent sein will. Und inwieweit auch Menschen im Unternehmen in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was man mit dem Tool machen kann. Wenn jemand in dem Camp sitzt, soziale Medien sind Zeitverschwendung und dienen nur zur Persönlichkeitsprofilierung, dann ist das, glaube ich, eine Frage des Mindsets. Und das ist echt schwer, das als Mitarbeiterin oder vielleicht als Kollege zu drehen. Ja, das braucht dann ein Vorleben, zum Beispiel der Unternehmensspitze. Ich hatte den Fall auch mal, dass wir in meiner Organisation uns gemeinsam entschieden haben, dass eigentlich jeder von uns ein Markenbotschafter ist. Und dann gab es tatsächlich auch ein paar Brave Hearts, die gesagt haben, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das Tool bedienen kann und wo kann man den Menschen helfen. Ja, aber wenn jemand da einen inneren Widerstand dagegen hat, dann wird es schwer, da anzugehen. Wenn jemand fachlich Fragen hat, also was bringt das, ja, dann bin ich auch, wie Ivo das gesagt hat, dann kann man die Diskussion in einen anderen Weg führen. Man kann Beispiele bringen, dass man zum Beispiel jemanden identifiziert hat oder eine Information rausgefunden hat, die einem selbst geholfen hat, produktiver zu sein. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, immer eine Frage des Mitnehmens auf einer Reise. Es ist natürlich schwierig, seinen Vorgesetzten oder seine Vorgesetzte auf eine Reise mitzunehmen. Ja, also das ist quasi voting by food. Geht aber tatsächlich auch. Ja? Aber erzwingen kann man es nicht.
Genau, also ich würde da gerne noch ansetzen. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei Vorgesetzten oder generell beim Management ist, uns hat man so geschult, linear zu denken und zu sagen, da ist das Ziel und genau das muss ich dann erreichen und was muss ich dann tun, um das strategisch dahin zu bringen. Nur wenn wir von einem Netzwerk sprechen, dann ist das erstmal ein Invest und man kann vielleicht auch gar nicht so genau sagen, wo geht das eigentlich hin, ja. Und wir in der Runde, wir haben ganz viele großartige Beispiele, was geschehen kann, wenn man es mal zulässt. Aber jemand, der das halt noch nie gemacht hat, der vielleicht sogar auch Angst hat, also ich in meiner Arbeit beispielsweise, ich habe immer auch wieder gehört, dass, ich engagiere mich nicht so sehr auf LinkedIn, weil ich habe Angst vorm Shitstorm. Ich möchte das, ich kann das nicht handhaben. Ich für mich habe versucht, an der Stelle, auch weil unsere Geschäftsführung nicht ganz so, wie soll ich sagen, also das nicht so als Vorteil betrachtet hat. Ich habe gesagt, Mensch, Bianca, mach doch mal einen Umweg und versuchen, das darüber zu gestalten. Und hatte dann bei der Intens- und vierwöchigen Schulungsplan, so einen Lehrpfad aufgezeichnet, den man, also mit Videos, zum Teil auch aus LinkedIn, zum Teil selbstgemachte Videos, und dann einfach mal ein paar Kollegen eingeladen, guckt euch das an, egal wer. Ne? Also, dass man einfach mal so anfängt und zeigt, so und so könnte es gehen. Wir haben Workshops gemacht, es gab dann Aufgaben. Und natürlich habe ich das auch in die interne Kommunikation mit reingenommen. Und wir Menschen, wir sind so Herdentiere auch, ja. Und natürlich gucken dann auch Vorgesetzte drauf, was machen die denn da eigentlich? Und sehen das vielleicht auch auf LinkedIn. Also und wenn sie es halt nur irgendwo lesen, huch, da passiert ja was. Und dann kann man auch mit Zahlen anfangen zu arbeiten, zu sagen, guck mal, der und der Post von dem und dem hat so und so viele Likes erhalten, das ging richtig gut. Und das dann auch immer wieder zu den Vorgesetzten dann auch zu spiegeln. Bei mir hat es dann, ist das dann wirklich so weit gegangen, dass wir, dass ich mit einem unserer Vorstände dann auch in ein C-Level-Coaching gegangen bin über mehrere Monate. Und wo ich ihn dann halt eben auch begleiten durfte. Ne? Von wie funktioniert LinkedIn bis hin, komm, wir machen mal dein Personal Brand und entwickeln das dann so weit, um auch festzustellen, was liegt dir, was treibt dich an, welche Formate passen für dich auch. Ne? Und wir haben ganz klein angefangen, erstmal mit dem LinkedIn-Profil erstmal geguckt, ganz am Anfang auch geschaut, so wie viele Leute gucken eigentlich auf dein Profil. Und dann haben wir ein bisschen was gedreht und in der nächsten Woche, huch, da haben ja schon welche drauf geguckt und dann so mit Quick-Wins so ein bisschen angelockt und versucht, da kleine Erfolge schon mit zu erzielen, um dann die intrinsische Motivation und halt eben auch diesen Zeitaspekt, diesen Zeitinvest da ein Stück weit auch, ja, wie soll ich sagen, als gehaltvoll da auch einzubringen. Und das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und wenn man mal so ein paar Leute hat, und egal, ob das jetzt ganz normale Mitarbeitende sind oder ob das Vorgesetzte sind, man guckt ja drauf, was machen die anderen so. Mhm.
Ja.
Also über diesen Umweg kann ich es auch empfehlen, wenn es ganz schwierig sein sollte.
Ja, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich glaube, ein Punkt, ich weiß nicht, ob wir da ruhig Zeit haben, ich könnte es wirklich stundenlang mit euch weiter diskutieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar, was kann ich denn posten? Wer postet was? Und was kann auch schiefgehen? Weil ich versuche da immer sehr, sehr messerscharf zu unterscheiden zwischen mir als Mensch und meiner persönlichen Meinung, meiner persönlichen Sicht und mir als Mitarbeiter eines Unternehmens, der die Sicht des Unternehmens wiedergibt. Das sind zwei Sachen, die man sagen könnte, ja, die kann man relativ leicht trennen, ist aber nicht ganz so leicht, weil in dem Moment, wenn ich zum Beispiel einen Firmenaccount nutze, dann trete ich als Mitarbeiter der Firma auf. Und da ist es zum Beispiel auch ein Thema, was ich feststelle, was viele Unternehmen völlig vernachlässigen, so eine Art Social Media Guideline sich mal zu überlegen und das auch an alle zu kommunizieren. Weil es gibt durchaus Menschen, die Spaß haben, bei Facebook und bei Instagram und sonstigen Tools alles Mögliche rauszujagen. Nur die Spielregeln ändern sich in dem Moment, wenn ich in einem Businessumfeld bin und als Mitarbeiter meines Unternehmens, für das ich stehe, Inhalte rausgebe. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss. Und den habe ich auch festgestellt, der verursacht viel Unsicherheit bei Menschen, also bei Angestellten oder auch Selbstständigen, die dann sagen, da lasse ich lieber die Finger weg. Ja, bevor ich irgendwas reintue, was ich nachher nicht wieder zurückholen kann oder was man mir negativ auslegt. Ja, was heißt es eigentlich, wenn ich morgens um 6 ein Bild von mir poste, ich bin schon im Zug und abends um 23 Uhr, ich fahre nach Hause, habe ich dann die gesetzliche Arbeitszeitregelung verletzt? Also solche Sachen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr detailliertes Thema, das man aber nicht unterschätzen sollte oder auch irgendwann mal vertiefen muss.
Ja, das ist super Punkte, wenn ich da kurz auch was sagen darf. Ich glaube eigentlich, dass diese Vorgesetztenfrage und das zusammenkommt, ne? Wenn Vorgesetzte oder Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen, ist es wichtig. Das andere ist eben, dass sie auch Leitplanken vorgeben oder dass man gemeinsam in einem Programm, Bianca hat ja gesagt, ihr habt so eine Art Programm, die erarbeitet, damit Klarheit besteht. Was sind die Do's und Don'ts oder wo sind die Fallstricke? Und auf der anderen Seite aber auch ermutigend vorangeht und sagt, tut es, ja. Und es können auch Dinge schiefgehen. Das sehe ich immer wieder in meiner Beratung, habe ich selber auch erlebt, als ich noch sozusagen auf Unternehmensseite war. Aber da lernt man auch wieder draus. Ich denke, wichtig ist wahrscheinlich so eine, auch eine positive Atmosphäre zu dem Thema zu schaffen, ne? und die nicht die Bedenklichkeit überwiegen zu lassen. Aber ein sehr guter Punkt auch mit den Leitplanken, die helfen einfach zur Orientierung. Ne?
Ja.
Ja. Wie machst du das denn bei euch? Habt ihr da so Leitplanken bei euch im?
Nein, es gibt keine Leitplanken. Ich meine, ich habe ja einen Vorgesetzten, der mir das vorlebt. Herr Professor Jochen Werner ist ja mein direkter Vorgesetzter. Deswegen habe ich da einen Digitalisierungsmenschen, der das auch mir vorlebt, dem ich das auch nachmachen kann. Das, was ich wichtig fände, zum Beispiel auch bei uns, wären wirklich Don'ts. Ne? Also Do's. Man muss das Ganze auch personalisieren für sich. Am Ende ist es doch ein Personal Branding. Andere Unternehmen schmeißen ja wirklich diese vorgefertigten Sachen raus, die geplant zweimal die Woche rausgehen, das ist nichts Persönliches. Das kann auch die Unternehmensseite machen. Das finde ich ein bisschen unfair. Es muss ja auch ein bisschen was für denjenigen oder die Prozesse, die derjenige selber macht, bringen. Aber Don'ts fände ich einfach wichtig, bis wohin kann ich gehen. Und das ist halt schwierig, je nachdem, auch welches Thema man hat. Mein Thema ist ja Organspende und da ist es halt schon, dass man sich wirklich gut überlegen muss, was sagt man. Ja, das ist ja halt dann auch eine politische Frage, geht ja dann auch noch aus deiner eigenen Unternehmensebene raus und geht ja in eine neue politische Ebene, wo dann unter deinem Content dann nochmal eine Diskussion entfachen kann, die du ja dann auch noch kontrollieren musst. Also es ist ne, nicht nur dein Content, sondern auch die Diskussion, die du mit dem Content hast, können dann Fallstricke für dich werden. Deswegen fände ich persönlich die Don'ts viel wichtiger.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Also wir haben auch keine Leitplanken so direkt. Also es gibt Social-Media-Guidelines, aber die liegen bei uns immer noch im Draft. Die hatte ich entwickelt in vorausschauender Möglichkeit, falls mal jemand danach fragt, der sich arg unsicher ist, zu sagen, okay, pass auf, da und da kannst du dich drin bewegen. Das wurde allerdings nie angefragt oder so. Und ich glaube, es liegt möglicherweise daran, dass ich versuche, das alles in einem geschützten Rahmen zu halten. Das heißt, also wenn wir halt so ein Programm starten, beispielsweise, oder wenn ich halt in einem Coaching bin, dass ich dann sage, ich bin bei dir, wir sind da. Ne? Wenn irgendetwas schief läuft, du kannst mich anrufen und dann kann ich dir Tipps geben. Also es ist immer irgendwie in einem geschützten Rahmen, sodass dann auch der Mut gefasst werden darf und kann, sich auch mal so zu äußern, vielleicht auch etwas kritischere Themen auch anzuschreiben. Wobei ich jetzt Organspende, das ist in politische Sachen, soweit führt das bei uns nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das echt nochmal eine Schippe schwieriger ist als das, was wir jetzt da tun.
Ja, also wenn ihr beide in der Unternehmenswelt, wo es keine Leitplanken gibt und wo quasi so ein kommunikativer Start-up-Charakter ist, finde ich das super. Es gibt allerdings tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmen, in denen das schon recht gut definiert ist und aber auch vielen Mitarbeitern nicht bewusst. Ja, also wenn du mich fragen würdest, Maike, was ist da meine Empfehlung? Also wenn es kein Regelwerk gibt, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich mal zusammensetzt, ja, und mal einfach mal im Team diskutiert zu dem Tool, wie möchte man es nutzen, vielleicht auch mal einen Erfahrungsaustausch, dass man das mal offen anspricht, weil da gibt es auch Best Practices und es gibt auch so ein paar Daumenregeln, die ich zum Beispiel habe. Also eine Daumenregel ist, ich vermeide tunlichst alles, was in irgendeiner Form persönlich ist, also andere Menschen persönlich anspricht, außer ich zitiere jemanden. Ich bin immer extrem darauf bewusst, dass ich keine Informationen, von denen ich vermuten würde, dass sie vertraulich sind, nach außen gebe. Ich muss immer damit rechnen, dass das, was ich in die Cloud gegeben habe, dann draußen ist. Ja, also das heißt, man kann es zwar editieren, aber Leser schauen sich das trotzdem an. Und es ist auch eine Frage des Tons und der Höflichkeit, also grundsätzlich, ja, ich versuche da immer einen sehr höflichen Ton, einen respektvollen Ton zu wählen. Manchmal kann man auch ein bisschen eine These provozieren, ja, oder provozierend äußern, um vielleicht eine Diskussion mal anzuregen. Aber so der normale Kommunikationsstil sollte eigentlich auch gewahrt werden, wenn ich mich in so einem Tool äußere. Ja. Und da gibt es genug Beispiele, wo ich sehe, Das würde ich jetzt nicht so rausgeben, finde ich auch nicht relevant. Und wenn man aber, wie gesagt, kein Leitwerk, kein Regelwerk dazu hat, dann würde ich wirklich sagen, man setzt sich mal hin und spricht mal drüber. Ja? Und definiert sich vielleicht selbst so eine Art Leitfaden.
Ja, man muss ja schon schauen, es gibt inzwischen viele politische Diskussionen bei LinkedIn und man muss schon schauen, was ausgegeben wird über Klarnamen und auch hohe Rollen. Na, also wichtig, was ihr da jetzt auch sagt, was du sagst, ne, dass da offenbar nicht so die Reflexion dann stattfindet, was es bedeutet, wenn ich sowas da ausgebe, ne?
Ja.
Also das Netzwerk.
Hm? Ja.
Ja.
So, vielleicht noch eine Sache zu den Regelwerken. Was ich versuche, ist wirklich immer irgendwie auch die intrinsische Motivation hochzuhalten. Und meine Sorge ist zum Teil auch, naja, jetzt kommst du dann mit, je nachdem, wie diese Regelwerke gestaltet sind, da gibt's ja auch nochmal solche und solche. Wenn ich dann aber, also beispielsweise ein sehr strenges Regelwerk, hätte ich jetzt Sorge, dass da die Motivation runtergeht, dass die Unsicherheit dann herrscht, so, oh Gott, ich könnte da irgendwas falsch machen und dann ist das schlimm. Und dann machen sie lieber nichts, als dass sie überhaupt mal den Mut fassen, um etwas zu tun. Ich glaube, da die Balance zu halten, ist, wenn man so ein Regelwerk macht, dann auch ganz, ganz wichtig, dass man da niemanden verkrault.
Ja.
Ja? Also, oder wie seht ihr das?
Ja, definitiv würde ich dir völlig zustimmen, Bianca. Ja. Passt auch eigentlich zu dem, was bei mir im Kopf rumgeschwirrt ist. Mir ist gerade eine Sache eingefallen, Maike, die ich mir aufgeschrieben habe. Du hattest angeteasert Zeitverschwendung. Ich würde es mal fortsetzen in Ressourcenverschwendung und kommen zu einem Thema, wo ich glaube, wo die ganze Community unheimlich viel Compute Power verplempert. Das besteht nämlich darin aus zwei Sachen. Zum einen, ich kriege über E-Mails eine unglaubliche Anzahl von Kontakt- oder Reach-Out-Versuchen, von denen ich bei 9 von 10 sagen kann, der Mensch oder der da hinten dran steckt, hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt, wer ich eigentlich bin. Also mit unqualifizierten, unspezifischen Themen wie, hey, ich kann dir helfen, dein Geschäft zu skalieren, oder brauchst du 17 Softwareentwickler, ja, wo ich mich frage, was in meinem Profil lässt suggerieren, dass ich jetzt gerade eine Scaling-Kampagne fahren muss oder Softwareentwickler suche. Und das ist at scale, also da kriege ich wirklich unheimlich viele. Und das finde ich tatsächlich eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Also ein Appell vielleicht tatsächlich an die Algorithmen von LinkedIn, da tatsächlich mal etwas Intelligenz einzubauen. Und der zweite Punkt, der mich auch immer fasziniert, wo ich positive Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn man sich tatsächlich einem Menschen über LinkedIn nähert und versucht, einen Kontakt herzustellen, muss es einen Purpose geben, es muss einen Grund geben. Und der Purpose sollte sauber definiert sein, so dass die Person entweder über mich etwas erfährt, was er oder sie vorher noch nicht wusste, oder ich mir Gedanken gemacht habe, ich habe etwas, was ihm oder ihr weiterhelfen könnte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass, wenn jemand sich solche Mails anschaut und ich das in einem kurzen Anliegen rüberbringe, dass ich dann auch eine gute Kontaktmöglichkeit habe. Ich habe da zahlreiche Beispiele, sowohl wie ich das hingekriegt habe. Ich habe auch zahlreiche Beispiele, wo Menschen mich angesprochen haben. Ich habe auch zahlreiche Beispiele, wo ich denke, mein Gott, ist das verschwendete Zeit. Ja. Das zahlt dann irgendwann auf das Thema Sustainability ein, ja, weil hinter jedem E-Mail steckt irgendwie ein halbes Watt Stromleistung, ja, und vielleicht könnten wir da ein bisschen mehr Energieeffizienz hinkriegen.
Ich finde ja die Runden am besten, wo ich die Fragen nicht aufgeschrieben habe, gar nicht stellen muss, ne, Dirk? Was nervt denn euch was nervt euch denn bei LinkedIn? Oder was könnte man da verbessern?
Das ist schwer. Nerven tut mich ja gar nicht so viel, weil ich auch jetzt, wie Dirk das gerade sagte, ich kriege mal die eine oder andere Anfrage, wo ich denke, boah, damit habe ich nichts zu tun, aber es ist echt selten. Aber vielleicht auch einfach, weil ich ganz andere Themen bespiele. Mir können sie nichts verkaufen. Ich habe halt nichts, wo ich was einkaufen kann. Es sind ja Gesundheitsthemen und da kommt nichts. Deswegen nervt mich das auch nicht. Aber Verbesserungsvorschläge überlege ich mal. Während Bianca vielleicht sagt, was sie nervt.
Also mich nerven, also es gibt eine Sache, die mich nervt, unter anderem, also jetzt E-Mails habe ich gar nicht mehr so viel, die schreiben mich immer direkt per E-Mail an und ich bin am Löschen wie bekloppt. Also das ist wirklich sehr nervig, aber was mich an LinkedIn nervt, aber jetzt auch nicht mehr nervt, sind diese ganzen Selfie-Posts von SelbstdarstellerInnen, die entfolge ich konsequent. Ich kann, egal ob sie gut sind oder nicht, ich kann es nicht mehr sehen. Ehrlich gesagt. Und deshalb sind die jetzt bei mir weg.
Oh, da muss ich aber echt aufpassen. Ganz scharf muss ich da aufpassen, Bianca, dass ich nie ein Selfie von
Na,
mir bekomme.
nee,
Ja,
nee, nee,
so folgst du
ich
mir am
mache das
Handy
ja
noch.
auch. Alles gut. Nee, das Schlimme ist, ich mache es ja auch, weil es funktioniert eigentlich, aber ich will es nicht zu arg machen. Also ich versuche da
Ja.
immer irgendwie eine Mischung aus mit verschiedenen Formaten zu machen, aber es gibt Leute, die machen immer Selfie, immer irgendwie einen Spruch drunter und wupp. Und das
Ja.
ist. Ja.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, Maike, die nerven mich handwerklich, ohne das jetzt zu tief gehen zu lassen. Also mich nervt zum Beispiel, wenn du in der Mobile-App irgendwie irgendjemand zitieren willst und der bekommt nicht hoch, wird nicht angezogen, obwohl du mit dem vernetzt bist, angeboten. Ja, also das ist echt lästig, aber das ist ein Softwareentwicklungsthema. Wünschen würde ich mir zum Beispiel auch, dass ich einen Spamfilter einsetzen kann. Ja, zum Beispiel auch ein paar Hashtags, also Scaling, Investments und so weiter. Wenn ich das mal setzen könnte, dann könnte ich 60% meiner E-Mails mal löschen. Ja, genau. Dann finde ich das Format manchmal ein bisschen untauglich, je nachdem, was für Inhalt du postest. Also da gibt es so ein paar handwerkliche Sachen, ja, wo ich sage, das wird verbesserungswürdig, aber jetzt nicht mega kritikfähig. Ja, also aber das ist vielleicht tatsächlich mal ein Deep Dive in einem separaten Workshop mit kundigeren Menschen wie wir.
Was ich halt, du hast eben, ich hatte ja auch noch eine Frage notiert. Im Grunde haben wir es auch schon ein bisschen, ja, mit dieser Dirk, du hast ja eben eigentlich so ein paar Tipps gegeben. Wenn denn solche E-Mails zu wie viel 80% nicht funktionieren, wie sie halt funktionieren, und das würde ich gerne noch mal hervorheben, ne, dass es um Relevanz geht, ne? Also, dass es da um Relevanz geht. Warum spreche ich jemanden an? Ne? Warum möchte ich den in mein Netzwerk holen oder umgekehrt? Ne? Wie können wir uns gegenseitig nützlich sein? Und auf welche Art spreche ich jemanden an? Ne? Daran fehlt es halt, glaube ich, manchmal bei LinkedIn, weil das liegt, glaube ich, zum einen an Automatisierungstools, ne, die wirklich im großen Stil da reingehen und wo niemand mehr dahinter steckt. Und dann an so einem gewissen fehlenden Fingerspitzengefühl, ne? Kommen wir da eigentlich zusammen oder wie geschickt mache ich das eigentlich, mich mit jemandem zu verbinden? Ne? Das ist so etwas, was mich beschäftigt bei LinkedIn. Das ist oft oder bei vielen doch noch nicht sich so umgesprochen hat, dass man das halt geschickt machen muss. Ne?
Ich finde ja immer so die Analogie zum realen Leben, finde ich dann immer ganz gut, wenn man sagt, okay, kommst jetzt in den Raum rein, ja, du gehst dann jetzt auch nicht auf irgendjemand zu und erzählst dem, was du für tolle Tools hast, und das machst du ja irgendwie auch ein bisschen smarter und geschickter. Und wenn man sich einfach nur mal rückbesinnt, okay, wie würde ich denn denjenigen ansprechen, wenn ich wüsste, der wäre jetzt mit mir im Fahrstuhl oder sowas, ja, oder Elevator Pitch, was auch immer, ja. Also wie würde ich denn da rangehen? Da ist ja auch keiner so patzig und schickt dann halt irgendwie die Werbung rüber.
Genau. Die
Ja.
Benimmregeln bleiben immer noch dieselben, auch in der digitalen Welt.
Ja, oder? Also, das finde ich ja auch. Man kann ja einfach Mensch bleiben.
Vielleicht ist ja so ein LinkedIn-Führerschein eine nützliche Geschichte. Aber Spaß beiseite, vielleicht so ein bisschen mein Mentalmodell. Also LinkedIn ist eine Plattform, die lebt von Paid-Subscribern, von Paid-Content und von der Zahl der Subscribern. Ich habe für mich, ich fahre einen demokratischen Ansatz. Wer sich mit mir vernetzen will, kann sich gerne mit mir vernetzen. Wer mir danach ein LinkedIn-E-Mail schreiben will und mir was verkaufen, kann es auch tun. Aber in der Regel screene ich das und lese die ersten drei Worte und dann lese ich nicht. Ja? Aber das ist so ein Tool, wo ich sage, da lege ich bewusst Wert drauf, dass meine Followership in einem ganz bescheidenen Maße so ein bisschen wachsen kann, weil jeder in dem Netzwerk verändert sich irgendwann. Und das finde ich eigentlich spannend. Ne? Früher, dem mir jemand was verkaufen wollte, wird vielleicht in 2 Monaten ein Geschäftskontakt von mir und in 3 Monaten jemanden, dem ich was verkaufen möchte. Und da ich das, sagen wir mal, wirken lassen möchte und entstehen lassen möchte, habe ich eigentlich so meine Kontaktmöglichkeit demokratisiert. Also ich lasse das zu. Und es gibt aber auch andere Ansätze, die sagen, ja, ich vernetze mich nur mit Leuten, die ich schon mal persönlich getroffen habe. Auch das ist möglich. Das ist zum Beispiel eher dann mein Instagram-Ansatz, dass ich bei Instagram extrem restriktiv bin. Und aber mit der demokratischen Handhabung von dem Tool dann auch mir bewusst sein muss, dass ich den Content, den ich mit meiner persönlichen Sicht äußere, immer sehr gepflegt, also oder sagen wir mal sehr dosiert äußern muss. Ja, also das ist jetzt so, glaube ich, auch eine Frage, wie will ich mich da bewegen, wie will ich das Tool benutzen, was ist so mein Mental Model an dem Thema, sollte man sich auch vielleicht mal überlegen, damit man sich da nicht verhasselt.
Mhm.
Du nickst, Maike, das ist gut.
Ich nicke, ja. Ebro, hast du da eine Strategie dahinter bei deiner Vernetzungsnetzwerkaufbau oder bestimmte Best Practices?
Nee. Strategie nicht. Also ich mache meinen Content und eigentlich kommt es von alleine. Ja, es ist, und ich, viele meiner Netzwerke, muss man halt auch sagen, die erlebe ich ja auch real, die sich dann zum Netzwerk tun. Das heißt, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung bin, lerne ich die kennen, tue die schnell auf LinkedIn. Ja, also das mache ich schon direkt auch vor Ort, dass ich die dann direkt tagge. Dann ist man schon mal vernetzt, weil bei solchen Veranstaltungen ist es ja halt, man hat meistens 5 bis 10 Minuten, kann seine Themen nicht austauschen, kann es nicht weitergeben. Also schnell vernetzen und dann über LinkedIn schreiben, das klappt recht gut. Na, also vor allem auf politischer Ebene, die Politiker bleiben halt nicht lange da, das ist so. Aber sie haben da einmal Gesicht, sehen dich dann auf LinkedIn, sehen deine Themen und können dann auch einordnen, wollen sie überhaupt was mit mir machen oder ist es halt no sense? Und so hat man auch selber eine Feedback. Also das ist so ein bisschen mal die Strategie zwischen real und sozialer Welt. Aber wenn ich rein digital arbeite mit meinem Content, da habe ich halt keine Strategie. Das kommt von alleine. Ich versuche meine Hashtags halt breit zu setzen. Das, was ich mir erhoffen würde von LinkedIn, wäre Vorschläge auf meinen Hashtag zu bekommen. Zum Beispiel Health and Diversity. Das ist mein Hashtag, mein Hashtag, mein Hashtag. Ja, jetzt habe ich per Zufall, weil die Inga Bergen darauf aufmerksam geworden ist und das zurückgetaggt hat an mich, die wir hatten uns zu dem Thema mit ihr uns aus unterhalten. Es gibt dieses Jahr zum 3. Mal den Kongress Diversity in Health. Ja, und das war auch wirklich alles nur digital gemacht und LinkedIn hat es nicht geschafft, einmal zu sagen, hey, guck mal, da könnte doch was sein, was dich interessiert. Du hast das jetzt 30 Mal in den letzten 10 Tage getaggt. Guck dir das doch mal an. Und das würde ich mir schon wünschen. Also die KI ist ja eigentlich so weit, dass LinkedIn uns da unterstützen kann. Und vielleicht können wir auch als Führungskräfte ein bisschen Education an LinkedIn weitergeben an dieser Stelle oder mit solchen Veranstaltungen, dass die das halt auch so ein bisschen anpassen, je nachdem, wer da gerade was will.
Ja,
das fände ich.
Ja, finde ich einen spannenden Punkt, Evo. Das ist eigentlich so auch der weiße Flecken, den ich habe, sage ich mal, dass ich mir wünschen würde, dass man vielleicht da auch ein bisschen Feedback ins System reingeben kann. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Aber den Punkt, den du gebracht hast, den finde ich gut. Also Nutzerinnen, die folgenden Hashtag nutzen, schauen sich in der Regel folgende Veranstaltung, folgenden Follower, folgende weitere Hashtags an. Wäre zum Beispiel eine ganz toller KI, ich müsste noch nicht mal sagen Gen AI, aber so ein KI-Mechanismus, der vielleicht funktionieren würde. Bevor ich dann, weil ich jetzt dich unterbrochen habe, wahrscheinlich, Bianca, du warst gerade auch noch am dein mentales Model. Vielleicht noch ein Praxistipp, was ich bei Veranstaltungen ganz gerne mache. Du hattest es angesprochen, Evo. Wenn ich eine Veranstaltung besuche und die Speaker interessant finde, dann schaue ich die mir vorher immer in LinkedIn an und kontaktiere die. Und sage, hey, total klasse, ich freue mich, sie zu sehen. Das und das Thema verbindet mich mit ihrem Vortrag, also zum Beispiel Panel-Diskussion rund um das Thema Digitalisierungsrückstau in Deutschland. Und interessanterweise sind, sagen wir mal, 6 von 8 Panelisten oder Speakern geben mir da auch eine Rückmeldung. Und warum tue ich das? Ich habe eine Möglichkeit, zum Beispiel die Person auf der Veranstaltung zu treffen und vielleicht hat er oder sie schon mal mein Gesicht gesehen und dann kann man den Connect ein bisschen beschleunigen, ja. Oder man kann ein Follow-up mit der Person nach der Veranstaltung machen, weil man die gemerkt hat und vielleicht einen Feedback-Punkt setzen, wenn es ein interessanter Beitrag war. Und so auch ein bisschen die Vernetzung erhöhen. Also das hat mir geholfen, weil teilweise kriegen wir keine Veranstaltungsdaten oder auch hat zu wenig Informationen von den Leuten. Also das ist so etwas, wie ich es handwerklich nutze.
Gut, ich mache das ja immer im Nachhinein. Jetzt werde ich das auch immer vorher machen.
Das ist schon ganz clever, ja. Ich glaube, ich mache das auch. Vielleicht noch eine Sache, ergänzende Sache wegen des Postens so an sich und wegen vielleicht nicht so den Mut haben, wie auch immer. Also es gibt ja auch schon wunderbare Mechanismen, einfach nur zu liken und zu kommentieren, um einerseits halt für sich ja auch die KI ein bisschen zu trainieren, was und wen möchte ich sehen und lesen. Und zum anderen, also gerade eben auch nochmal, weil ich die Frage dann noch sehe, wie bringe ich meine Führungskraft quasi dazu? Es muss ja nicht jeder gleich mit einem super dollen Post da rausgehen, sondern es reicht ja schon mal auch im Kleinen erstmal Schritte zu machen und dann zu wachsen.
Ja, und überhaupt vielleicht einmal zu beobachten, ne?
Ja.
Um sich umzuschauen, zu recherchieren, was Dirk auch gesagt hat, ein wichtiges Informations- und Recherchetool, sich umschauen, wie funktioniert das, was gibt es, vielleicht mal kommentieren und liken und sich so auch an das Thema ranarbeiten. Ne?
Ja.
Aber wenn das vielleicht noch im Nachhinein als Ergänzung zu dieser Führungskraftdiskussion, Führungskräfte, die nicht wollen, der Mindset mit dem Delegieren muss halt erstmal raus. Ne? Ich delegiere LinkedIn woanders hin, sondern ich bin es, ich habe einen Nutzen, wenn ich selber Netzwerker oder Netzwerkerin bin. Ne? Ich glaube, das ist oft dieses, ne? Eingelernte, das kann man delegieren. Aber ich denke, wir sind uns in der Runde einig, kann man schon, aber dann hat man ganz schön, verpasst man ganz schön viel, richtig?
Ja, also vor allem, Ebru, ich glaube, du hattest das vorhin gesagt, es passieren ja dann auch Kommentare unter dem Post. Und wenn du das delegierst, im Zweifel ist das irgendjemand, der halt von dem Thema wenig Ahnung hat, der halt aber den Beitrag geschrieben hat, wer soll es denn beantworten? Also
ich persönlich finde das ganz wichtig. Ich führe ja auch ein Unternehmenskonto, transplantationsmedizin.essen ist ein reiner Insta-Account. Und ich werde sehr oft gefragt, ob ich diese Ressource nicht outsource und das über eine Agentur machen lasse oder nicht. Aber der Kontakt, den ich da habe, der ist so wichtig. Das sind zum Teil meine Patienten. Das sind also nicht meine Patienten, weil ich nicht mehr in der Klinik tätig bin, aber das sind Patienten, die da kontaktieren. Das muss authentisch bleiben. Das muss persönlich bleiben. Und das merkt derjenige, der dahinter ist. Und deswegen bin ich dagegen, dass man persönliche Accounts wirklich an Agenturen oder andere abgibt. Dann muss es das Unternehmen sein und dann kann man auch standardisierte Unternehmenstexte rausgeben. Aber alles andere muss personenbezogen sein.
Ja, ist im Prinzip auch ein versteckter Tipp, Ebro, und zwar wirklich einen Firmenaccount anzulegen und einen persönlichen Account zu haben. Zum Beispiel, wenn du in der Führungsrolle bist, hatte ich das in der Vergangenheit auch immer so gehandhabt, dass es halt einen Firmenaccount gab, der dann als immer mal wirklich gemanagt worden ist und mit gezielten Informationen, die das Unternehmen halt rausgeben möchte. Und es gab meinen persönlichen Account, der immer sehr eng an die Corporate Guidelines und natürlich immer auch an die Geheimhaltungspflichten und so weiter angelehnt war. Aber den konnte ich nutzen, um, sagen wir mal, das Branding, das ich als Mensch habe, der für das Unternehmen arbeitet, auch ein Stück personalisiert wirken zu lassen. Also konkret, ich pindel ganz gerne mit dem Stift und mit dem Füller. Das hätte damals nie irgendwie eine Agentur für mich gemacht. Ja, die hätten gesagt, der spinnt, ja. Das muss ein PowerPoint sein. Also da muss man so unter die Freiheit dann manchmal hart erkämpfen, ja.
Wir sind jetzt schon, sind wir schon dabei, hier mit wertvollen Tipps um uns zu schmeißen. B, schaue ich auf die Uhr. Deswegen würde ich jetzt gerne schon die Schlussrunde einläuten, tatsächlich mit der Frage, welchen Haupttipp, und wenn es zwei sind, gibt es auch, habt ihr für Führungskräfte, die ihre Präsenz bei LinkedIn ausbauen oder überhaupt aufbauen wollen erstmal? In ganz konkreten Tipps, gerne auch zwei.
Ja, bitte. Go first. Nee.
ich würde, also als Tipp für mich jetzt, in sich reinhören, aufhorchen auf der einen Seite, um zu wissen, wer bin ich und was möchte ich? Also wirklich das, was wir am Anfang hatten, das ganze Branding halt, um dann für sich zu entscheiden, möchte ich jemanden noch an meiner Seite haben, der mir das vielleicht ein bisschen näher bringt, der mich ein Stück weit auf dem Weg begleitet, oder möchte ich das möglicherweise auch komplett alleine machen? Aber auch hier, egal wie der Schritt aussieht, mal klein anfangen, herantasten und dann langsam größer werden. Das ist völlig in Ordnung und legitim.
Ja, also ich hätte einen Wunsch und einen Tipp. Der Wunsch wäre, mich würde total interessieren, ob die Runde, die jetzt uns zuhört, einen Mehrwert aus unserem Gespräch gezogen hat. Also Feedback gerne über LinkedIn, fände ich total nett. Oder auch an die Maike, es würde mich interessieren, ob das für die Zuhörer und Zuhörerinnen gut investierte Zeit oder Zeitverschwendung war. Mein Tipp ist, wenn ich als Führungskraft einen riesigen Widerstand spüre, so ein Werkzeug zu nutzen, und dieser Widerstand fußt auf, ich will mich nicht verändern, ich will damit nichts zu tun haben, dann würde ich es lassen. Wenn der Widerstand ist, ich weiß nicht so richtig, wie das Ding funktioniert und ich vom Typ jemand bin, bei uns in der Sprache heißt es ein Learner, dann würde ich sagen, hey, den Widerstand würde ich adressieren und würde mir das Tool anschauen, weil da kann man schon einiges rausziehen. Aber es darf kein Zwang sein, ja. Denn dann kommt nichts Gescheites bei raus. Es braucht einen gewissen Flow.
Also mein Tipp wäre, auch wenn ich das selber nicht so gemacht habe, retrospektiv kann ich ja jetzt das besser, oder wenn ich starte, besser machen, effektiv nutzen. Nicht zerstreut einfach an starten, um zu sagen, hey, ich will viel Follower, ich will LinkedIn, sondern effektiv überlegen, was ist mein persönliches Ziel, was ist mein unternehmerisches Ziel, weil das beides ja zusammenfließt am Ende mit dem Personal Branding, und gezielt daraufhin auszubauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ansonsten hat man viel Follower vielleicht, aber keinen Inhalt. Und das muss man halt, man braucht Inhalt, und es muss sehr persönlich auch sein. Also auch wirklich, das ist ein persönliches Netzwerkaufbau, was man macht. Und das sollte man halt genauso machen, was jetzt ja hier immer wieder auch Thema war, wie machen wir es in der realen Welt? Wenn wir da so rangehen, denke ich, dass man dann eine sehr gute Netzwerk-Followerschaft hinkriegt, die man sonst im realen Leben einfach aufgrund der Zeit auch nicht machen kann. Das wäre nicht möglich, was man auf LinkedIn aufbaut, in derselben Zeit in real aufzubauen. Das ist halt so.
Das finde ich doch einen wunderbaren Punkt auch, der einem vielleicht auch so ein bisschen die Hemmschwelle nehmen kann, dass es ja im Grunde um Networking geht. Klar, es ist im Digitalen, aber im Grunde, ob dort oder in realen Welt, ne, es ist ja kein Unterschied. Man macht es mit anderen Mitteln, aber es geht letztlich um Netzwerken zwischen Menschen, ne, oder Kontakten zwischen Menschen. Dann sage ich ganz lieben Dank an euch und an die tollen Einsichten und Insights von euch als Nutzerinnen und Nutzer. Fand ich ganz spannend. Ehrlich gesagt, habe ich mir auch schon noch ein paar tolle Sachen hier notiert. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten Maike Leopold, Inhaberin bei Start Talking, Ebru Yildiz, Leitung Organtransplantation am Universitätsklinikum Essen, Dirk Pfefferle, Co-Founder und Initiator des Wirtschaftsgipfels Digitalisierung, und Bianca Gade, Leiterin Marketing bei Intens. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.